Die Gedanken meiner Reingeweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Erläuterung. Reine Gottgeweihte, deren charakteristische Merkmale hier beschrieben werden, beschäftigen sich völlig im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn. Ihre Gedanken können niemals von den Lotusfüßen Krishnas abgelenkt werden. Ihre Gespräche drehen sich einzig und allein um transzendentale Themen. Die Kennzeichen der reinen Gottgeweihten werden in diesem Vers präzise beschrieben. Geweihte des höchsten Herrn sind 24 Stunden am Tag damit beschäftigt, die Eigenschaften und Spiele des höchsten Herrn zu lobpreisen. Ihr Herz und ihre Seele sind ständig in Krishna versunken und es bereitet ihnen Freude, mit anderen Gottgeweihten über ihn zu sprechen. Im Anfangsstadium des hingebungsvollen Dienstes ziehen sie aus dem Dienst selbst transzendentale Freude und auf der Reifenstufe erfahren sie tatsächlich Liebe zu Gott. Wenn sie diese transzendentale Stellung erlangt haben, können sie die höchste Vollkommenheit kosten, die vom Herrn in seinem Reich entfaltet wird. Sri Chaitanya vergleicht transzendentalen, hingebungsvollen Dienst mit dem Säen eines Samens in das Herz des Lebewesens. Es gibt unzählig viele Lebewesen, die die verschiedenen Planeten des Universums durchwandern. Wie kann man sich so richtig vorstellen, auf dem die Sterne, die dekorativ über den das nachtschwarze Baldachin des Himmels geworfen sind, werden von unzählig vielen Lebewesen bevölkert, die da rüberwandern. So ein unglaubliches Bild, nicht Bhagavadi? So unglaublich, wenn man sich das mal vorstellt. Alle sind auf einer kosmischen Reise von Planet zu Planet. Wir sind jetzt hier. Wir sind vielleicht hier auf den Sternen. Hier. Nur um sich das mal vorzustellen, bildlich. So, unter diesen gibt es einige ganz wenige. Herzlich willkommen, du bist eine der ganz wenigen. Die ist ein rares Lebewesen von diesen. Und unter diesen gibt es einige ganz wenige, die das Glück haben, einem reinen Gottgeweihten wie Srila Prabhupada zu begegnen und so die Möglichkeit bekommen, hingebungsvollen Dienst zu verstehen. Hingebungsvoller Dienst ist genau wie ein Same. Und wenn dieser Same in das Herz eines Lebewesens gesät wird und dieses Lebewesen beginnt ohne Unterlass, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, zu hören und zu chanten, keimt dieser Same genauso wie der Same eines Baumes keimt, wenn er regelmäßig bewässert wird. Die spirituelle Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wächst allmählich immer weiter, bis sie schließlich die Bedeckung des materiellen Universums durchdringt und in die Brahma-Jyoti-Ausstrahlung im spirituellen Himmel gelangt. Auch im spirituellen Himmel wächst die Pflanze immer weiter, bis sie den höchsten Planeten erreicht, den Planeten Krishnas, der Goloka Vrindavan genannt wird. Schließlich sucht die Pflanze unter den Lotusfüßen Krishnas Zuflucht und kommt dort zur Ruhe. So wie eine Pflanze nach und nach Blüten und Früchte hervorbringt, so bringt auch die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes Blüten und Früchte hervor. Und der Vorgang des Bewässerns in Form von Hören und Chanten wird weiter fortgesetzt. Diese Pflanze des hingebungsvollen Dienstes wird ausführlich im Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Kapitel 19 beschrieben. Es wird dort erklärt, dass man völlig in Liebe zu Gott aufgeht, sobald die ausgewachsene Pflanze unter den Lotusfüßen des höchsten Herrn Zuflucht sucht. dann kann man nicht einmal einen einzigen Augenblick leben, ohne mit dem höchsten Herrn verbunden zu sein. Ebenso wie ein Fisch ohne Wasser nicht leben kann. Yes. Also wenn die Pflanze Zuflucht gefunden hat bei Krishna, kann man nicht einmal einen einzigen Augenblick leben, ohne mit dem höchsten Herrn verbunden zu sein. Wir können manchmal leben, ohne mit Krishna verbunden zu sein. Aber eigentlich ist das kein Leben. Das ist das Leben von lebenden Toten oder von Geistern. Das ist kein richtiges Leben. Nicht genauso wie die Geister nicht richtig leben. Denen fehlt ganz wichtige Dinge. So ist jemand, der nicht mit Krishna verbunden ist. Der hat schwere Defizite aufzuweisen. Nicht wie ein Fisch, der nicht im Wasser ist. Radikal Radhaseva. Was passiert mit einem Fisch, der nicht im Wasser ist? Was würde die sagen? Er würde austrocknen und dann sterben, genau. So ist es bei jemandem, der nicht in Verbindung mit Krishna ist. Der trocknet aus und erleidet einen spirituellen Tod. So muss man das sehen. Sehr gut, ja. Unsere beiden kleinen Pritschbasis sind da sehr, haben es jetzt gesagt, jetzt habt ihr es gehört. Es ist nicht, was ich es sage. In einem solchen Zustand erwirbt der Gottgeweihte in Verbindung mit dem höchsten Herrn wahrhaft transzendentale Eigenschaften. Auch der Srimad Bhagavatam ist voll von Erzählungen über die Beziehung zwischen dem höchsten Herrn und seinen Geweihten. Deshalb ist der Srimad Bhagavatam den Gottgeweihten sehr lieb, wie im Bhagavatam selbst 12, 13, 18 erklärt wird. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yat Vaishnavanam Priyam. In dieser Erzählung findet man nichts über materielle Tätigkeiten, wirtschaftliche Entwicklung, Sinnbefriedigung oder Befreiung. Das Srimad Bhagavatam ist die einzige Erzählung, in der die transzendentale Natur des höchsten Herrn und seiner Geweihten umfassend beschrieben wird. Folglich erfahren die verwirklichten Seelen im Krishna-Bewusstsein fortgesetzte Freude, wenn sie aus solchen transzendentalen Schriften hören, genauso wie ein Junge und ein Mädchen Freude empfinden, wenn sie zusammen sind. Ein Devotee hat einmal gesagt, Krishna-Bewusstsein ist wie eine Romanze. Nicht in einer Romanze findet ein Junge und ein Mädchen ein großes Wohlgefallen aneinander. Und so findet auch ein Devotee, wenn er über Krishna hört, im Srimad Bhagavatam, so großes Wohlgefallen. Ach, jetzt bin ich wieder mit Krishna zusammen. Yes. Machita matgata prana bodhayanta parasparam katayanta shamang nityang dushyanti cha ramanti cha. Die Gedanken meiner reinen Gottgeweihten weilen in mir. Ihr Leben ist völlig meinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie sich ständig gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. In der materiellen Welt ist der einzige Ort, wo sich ein Devotee wohlfühlen kann, der Ort, wo über Krishna gesprochen wird. Es heißt ganz vortrefflich, dass diese materielle Welt wie ein Waldbrand ist, aber wenn man dieses Krishna-Katha hört, diesen Strom des Krishna-Kathas, wird nicht nur der Waldbrand gelöscht, sondern es entsteht auch eine neue Vegetation. Was genau geschieht, ist, dass durch das regelmäßige Hören von Krishna einerseits Leiden gelöscht werden und andererseits auch die Pflanze unseres hingebungsvollen Dienstes mit lebenswichtigem Wasser versorgt wird, sodass sie wächst und wächst und wächst. Zu Beginn ist die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes noch sehr klein und deswegen sehr zart und auch sehr leicht verletzlich. Das Schlimmste, was mit einer Pflanze geschehen kann, ist, dass man ihr keine Aufmerksamkeit gibt, dass man sie einfach vergisst. Diese Pflanze, die einfach vergessen wird und kein Wasser bekommt, wird nach gewisser Zeit aussterben. So ist es auch, wenn wir diese Pflanze des hingebungsvollen Dienstes, die langsam so entstanden ist in uns, nachdem der Waldbrand des materiellen Daseins mal aus ist, wenn man die wieder vergisst, wird sie sehr schwach und schließlich geht sie ein. Also nicht vergessen, diese Pflanze. Sie muss regelmäßig das Wasser von Shravanam und Kirtanam bekommen, von Hören und Chanten. Ganz wichtig. Manchmal mag das bedeuten für manche von uns, dass wir unseren hektischen und geschäftigen Tag ein bisschen so einrichten können, dass wir gute 2 Stunden fürs Lesen gewinnen. Manchmal müssen wir der Pflanze besondere Aufmerksamkeit geben. Besonders wenn wir merken, immer dann, wenn wir merken, dass uns der Enthusiasmus zum hingebungsvollen Dienst fehlt und wir das Ganze vielleicht als Stress betrachten, dann wissen wir, die Pflanze ist sehr schwach geworden. Wir müssen ordentlich mal wieder eine gesonderte Bemühung machen, eine besondere Dosis von Shravanam und Kirtanam. Das wissen wir dann. In der materiellen Welt, es gibt einen Vers in dem Bhagavatam, wo es heißt, diese Welt ist, das haben wir eigentlich schon, das Feuer des Wehklagens lodert immer. Und die Luftspiegelung von falschem Glück lockt uns immer. Aber wir können in dieser Luftspiegelung, in dieser Fata Morgana von wirklichem Glück keine Zuflucht finden. Habt ihr schon mal versucht, im materiellen Glück Zuflucht zu finden? Weil es meistens in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist, verliert man es. Viele Leute, die sehen dieses materielle Glück an und denken, das kann mir endlich Erleichterung verschaffen vor den Leiden des materiellen Daseins. Aber es wird hier als eine Fata Morgana, eine Luftspiegelung bezeichnet. Eine Luftspiegelung sieht so aus, als wäre da eine richtige Oase. Aber es gibt keine richtige Bäume und keine richtige Wasser, kein richtiges Wasser da drin. Das gibt es einfach nicht. So, man geht dann mehr und mehr dieser Luftspiegelung entgegen. Schließlich, wenn man so schwach ist, man läuft immer diesem materiellen Glück nach, und wenn man dann so schwach ist, schließlich stolpert man hin und frisst den heißen Sand auf. So ist das mit materiellem Glück. Rein ist ein bisschen schockiert. Nein, nicht in dem Sinne schockiert. Du hast eine offensichtliche Freude an meiner Formulierung. Yes, so ist es mit diesem materiellen Glück. Es sieht so köstlich aus, wie das Wasser in einer Fata Morgana. Aber man geht hin und, wie soll man sich ausdrücken, man brennt sich nur noch stärker die Lippen. Nur manchmal sagen kritische Geweihte in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein, und Krishna-Bewusstsein ist auch eine Fata Morgana. Ich renne und renne und renne der Sache schon nach und hab's noch nicht gekostet. Bäh. Fridolin ist diese, nicht Fridolin. Nicht sagen. Florian, ich hab's. Florian ist diese Form oder dieser Gedanke durchaus bewusst. Ich glaube, wir kennen ihn alle, diesen kritischen Gedanken. Nun, wie kommen wir in den Nektar des Krishna-Bewusstseins? Das möchte ich heute diskutieren. Denn es kann sein, dass jemand, der seinen Geist nicht richtig einstellt, auch das Gefühl hat, dass Krishna-Bewusstsein eine Fata Morgana ist. Ich möchte euch diesbezüglich eine kleine Anekdote aus Arabien erzählen. Es gab einmal einen Mann. Kinder gleich auch. Es gab einmal einen Mann, Kinder. Der ging in eine Wüste hinein. Und sah dann plötzlich am Horizont eine wunderschöne Oase mit frischem grünem Gras, glitzernden Flüssen, einem glitzernden Fluss, herrlichen Dattelbäumen mit ganz runden, frischen, süßen Datteln. Und er ging ihr näher und näher. Und er hatte vorher eine Vorlesung von Satchinandaswami gehört. Als er dann in der Fata Morgana drin war und das Gras ihm die brennenden Füße kitzelte, dachte er sich, das ist nur eine Halluzination des Gefühlsnerves. Als die kühle Brise seine Haare nach hinten strichen, so gütig wie eine Mutter den fieberheißen Kopf des Kindes berührt und die Haare aus dem Gesicht bringt, dachte er, das ist nur eine Illusion. Na, er sah das Wasser. Das ist nur eine Illusion. Und brach zusammen und starb. Wenig später kamen zwei Beduinen herbei. Was? Hier ist ja einer gestorben. Ja, aber ich kann es nicht verstehen, sagte der andere Beduine. Hier ist doch Wasser. Da wachsen die Datteln. Die hätte er doch essen können. Er liegt mitten im frischen grünen Wasser, Gras. Ja, sagte der andere Beduine, er hat eben nicht geglaubt, dass er in einer Oase ist. Damit endet meine skurrile Umkehrgeschichte. Wenn wir im Krishna-Bewusstsein sind und es mangelt uns an Shraddha, was ist Shraddha? Vertrauen in Krishna. In den Vorgang. Und wir tun nicht dieses Programm machen, den regelmäßig hören über Krishna, mit großer Intensität und chanten über Krishna. Dann werden wir auch im Krishna-Bewusstsein tot umfallen, tote Leichen. Die noch gerade ein bisschen zucken, wenn es Prasadam gibt. Oh. Yes, liebe Vaishnavas, liebe Vaishnavis, liebe Skeptiker, wir müssen den Vorgang anwenden, den Vorgang über Krishna zu hören und zu chanten. Und dazu ist die Gemeinschaft von Gottgeweihten unerlässlich. Der Geburtsort von Vertrauen ist Sadhu Sangha oder Bhakti Sangha auch. Sadhu Sangha heißt die Gemeinschaft mit Devotees. Aber es müssen schon solche Devotees sein, die hier erwähnt werden. Die Gedanken dieser Devotees weilen in Krishna, ihr Leben ist seinem Dienst hingegeben und sie erfahren große Zufriedenheit und Glückseligkeit, indem sie ständig sich gegenseitig erleuchten und über mich sprechen. Ja, es gab einmal zwei Devotees, die gingen zusammen ins Kino. Ivan der Schreckliche und seine Mahlzeit aus den, von den Totenköpfen. Nicht? Und ich fragte sie danach, was habt ihr denn da gemacht, Prabhus? Sadhu Sangha, Vaishnav-Gemeinschaft. Hat natürlich nicht gewirkt. Da war dieses Urteil. Oder man sieht in Ehen manchmal, wie die Devotees, die in den Ehen sind, nicht zufrieden sind. Was habt ihr denn da gemacht? Ja, wir haben uns gestritten. Oh. Ja, so kann man nicht, das ist nicht Sadhu Sangha. Das ist nicht, wie soll ich mich ausdrücken, erbaulich für das Vertrauen. Wir müssen schon mit solchen Devotees Gemeinschaft pflegen, die wirklich im Krishna-Bewusstsein hineingehen. Solche Devotees müssen wir suchen. Wir müssen aufmerksam sein, solche Devotees zu finden. Wir müssen zu Krishna beten, dass er uns solche Devotees schickt. Das geht manchmal nicht so einfach. Das ist nicht garantiert, dass wir solche Devotees finden. Das muss uns ein ernstes und echtes Anliegen sein. Im Bhagavatam heißt es, besonders jetzt über solche Devotees, wenn wir einen spirituellen Meister haben, besonders über so einen, indem man den Füßen des spirituellen Meisters dient, wird man befähigt, transzendentale Ekstase im Dienst der Persönlichkeit Gottes zu erfahren, der unwandelbare Feind des Madhu-Dämons ist. Und dessen Dienst, also dieser Dienst zu Krishna, das ganze materielle Leid wegwischt. Das ist sehr wichtig. In dieser Gemeinschaft, warum kriegt man transzendentale Ekstase? Weil wenn wir aufpassen, wird Vertrauen geboren in Krishna, in den Dienst zu Krishna. Und auf diese Art und Weise kann man dann von der Stufe des Vertrauens ausgehen. Krishna Lotusfüße sehr schön erreichen. Wir sollten das Gefühl haben, ich bin eigentlich der ewige Diener Krishna. Ich bin ein Krishna Dasa. Wär's für ein Skandal. Ich bin der Dasa, der Diener von so vielen anderen geworden. Von meinem Geist. Von meinen Sinnen. Von Lust. Von Gier, von Neid auf andere, von Illusion und so weiter und so fort. Das sollte uns anfangen zu stören. Und dann werden wir in die Gemeinschaft von solchen Devotees gehen und von ihnen, wie soll ich mich ausdrücken, lernen. Das heißt, dass diese Gemeinschaft von Devotees den großen Ozean des materiellen Daseins austrocknen lässt. In unserem Herzen ist ein großer Ozean, der Ozean des materiellen Daseins. Hier kommt noch in deine Übersetzungskammer jemand dazu. Ich würde euch vorschlagen, euch vielleicht in die Ecke da gemütlich neben die Heizung zu setzen. Krishna, Subhata, gute Nacht. Dieser Ozean des materiellen Daseins, der muss langsamer austrocknen. Was passiert, wenn ein Ozean austrocknet? dann sterben die Fische, wie ihr gesagt habt. Dann sterben die Fische, und wenn es Krokodile gibt, es gibt, soll Salzwasserkrokodile geben, ich habe sie noch nicht gesehen, aber vielleicht in vorangegangenen Zeiten. Gibt es noch? Wo? Australien. Essen die auch Menschen manchmal? Super. Also für mein Beispiel. Nicht? In diesem Ozean des materiellen Daseins sind die Haifische von Lust und Gier und Neid und Zorn, die sind da so richtig drin und warten, bis du kommst. Und dann ratsch, reißen sie einem ein Bein ab. Nicht? Und so weiter. So. Wenn der Ozean des materiellen Daseins austrocknet, in der Gemeinschaft von Gott geweihten, nicht, dann sterben diese Feinde davon, Lust, Gier und Neid und Zorn und so weiter. Das stirbt einfach. Und sichtbar werden die Perlen und die Juwelen, die auf dem Boden des Ozeans sind. Erst jemand, bei dem der Ozean des materiellen Daseins aufgetrocknet hat, wird die Perlen des Krishna-Bewusstseins entdecken. Aber wenn wir noch das Materielle, manchmal wollen wir noch ein bisschen materielles Dasein, also nicht ganz so fanatisch hier daran gehen, ich bin ja auch nicht mehr 18 und so weiter, nicht? Und dann wollen wir noch ein bisschen weiter den Ozean des materiellen Daseins machen, dann werden nicht die Haifische dieser Lust und Illusion austrocknen, wir werden nicht an die Schätze des spirituellen Lebens kommen. Der Ozean wird auch genannt Ratnakara. Ratnakara. Ratna heißt Juwel und Kara heißt der Trägt. Der hat. Und der Ozean hat die. Obwohl wir im Ozean des materiellen Daseins sind, wenn wir ihn vertrocknen lassen, kommen plötzlich die Juwelen zum Vorschein. Die Juwelen des Krishna-Bewusstseins. Nach denen muss es uns ehrlich sein. Diese Gemeinschaft von Devotees ist die einzige Zuflucht. Denn in dieser Gemeinschaft mit Devotees wird eine Hitze erzeugt. Die Hitze. Nee. Richtig eine Hitze. Boah, das wird richtig heiß in den Augen. Das kann man besser gleich sehen. Das nennt sich Palming übrigens. Eine Hitze wird erzeugt, durch die der Ozean des materiellen Daseins mit großer Sicherheit ausgelöscht wird. Deswegen müssen wir stets bemüht sein, diese Gemeinschaft von Devotees zu pflegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Selbst auf einer fortgeschrittenen Stufe des spirituellen Lebens ist diese Gemeinschaft von Devotees so wichtig. Aber nicht die Pappelaplapp-Gemeinschaft, sondern die richtige Gemeinschaft mit Devotees, die auch über Krishna sprechen. Wir haben in dieser Bewegung für Krishna-Bewusstsein eine heilige Pflicht. Wir sollen uns nicht angiften. Wir sollen nicht Prajalpa, genau. Prajalpa sprechen, sondern wir müssen über spirituelle Dinge sprechen. Ganz wichtig. Erst dann kann die Gemeinschaft von Devotees den Ozean des materiellen Daseins austrocknen. Jeder Einzige, wie viel hast du heute über Krishna gesprochen? Eine gute Frage. Wie viel haben wir über Krishna heute gesprochen? Wenn jeder ein bisschen über Krishna spricht, wird diese Bewegung Nektar. Das will ich jetzt gleich anfangen. Heute kommt mein Quote. Einst ging die Kuhhirtenjungen von Krishna in den Wald von Vrindavan. Und da sahen sie, da nahmen sie ein Picknick mit Krishna Und in dem Picknick, da scherzten sie unglaublich. Plötzlich kam eine Biene auf. Eine Biene. Und die flog ganz nahe an Madhu Mangal. Madhu Mangal macht immer Witze mit Krishna. Und Madhu Mangal aß gerade so, wenn Madhu Mangal isst, dann trinkt er Lassi und so viel, dass es ihm aus dem Mund hervorläuft und so ein Bächen über seinen dicken Brahmana-Bäuchlein läuft. Nicht? Und dann sagt er, eigentlich, Krishna, bin ich der Genießer von allen Rasas. Und meint damit Säfte. Nicht? Rasa kann einmal der Wohlgeschmack in liebevollen Austauschen. Tausch bedeutet, Krishna ist der Rasaraj, der König des Wohlgeschmacks, der im liebevollen Austausch mit den Lebewesen entsteht. Rasa kann aber auch einfach nur Juice oder Saft bedeuten. Madhu Mangal fordert den Krishna heraus, wenn ihm die Säfte hier so rüber und alles voll mit Saft ist. Eigentlich bin ich der Rasaraj, der König aller Säfte. Und dann lachen alle und Madhu Mangal wird, dann kriegt noch mehr. Und dann scherzen sie so. An diesem Tag kam eine Biene und flog ganz dicht an Madhu Mangal vorbei, weil er so viel Sweets gegessen hatte. Hat sie angezogen von dem dieser süßen Atmosphäre. Madhu Mangal ging zuerst so, um sie wegzukriegen. Und dann machte Krishna einen Scherz über Madhu Mangal. Biene, sagte er, mein Brahmana-Freund ist sehr sensibel. Ich denke, du bist hier erschienen im Wald von Vrindavan, um meinen Brahmana-Freund zu Tode zu stechen. Und dann lachten alle wahnsinnig, das ist ein Goloka Vrindavan-Witze sind nicht unbedingt so auf der Ebene von Ostfriesen-Witze, sondern haben eine gewisse Subtilität, die den gefallenen Seelen manchmal entgehen mag. Nicht? Und dann lachten sie alle, die kuhierten Freunde, und Madhu Mangal war ein bisschen beschämt. Nicht. Denn die Biene, das kann auch Krishna bedeuten. Madhu Mangal hatte Krishna herausgefordert. Und jetzt forderte Krishna Madhu Mangal zurück. Ich glaube, diese Biene gibt dir ernsthafte Schwierigkeiten, Madhu Mangal. Und alle lachten über die zweideutige Sprache Krishnas. Und dann ging es weiter. Dann haben sie so gescherzt und gepicknickt, und die Kühe waren weg. Die Kühe waren nämlich in den Wald von Vrindavan gelaufen, angelockt von immer frischeren Gräsern. Und sie liefen und liefen und liefen, bis plötzlich ein Dämon im Wald erschien, ein Gefährte von Kamsa, der die Form von einem tosenden Waldbrandfeuer angenommen hatte und der die Kühe umgeben hatte. Nicht, das heißt genauso, die Vaishnava Acharyas sagen, genauso wie die Kühe angelockt waren von frischen Gräsern und Krishna verlassen haben, so haben auch wir Krishna verlassen, angelockt von den sogenannten Freuden des materiellen Daseins. Und was haben wir gekriegt? Den Waldbrand des materiellen Daseins. So, die Kühe riefen und riefen nach Krishna, und Krishna lief mit den Kuhhirtenjungen dieser Spur der Kühe nach, und dann erschien er plötzlich in der Mitte. Und alle fürchteten sich unglaublich, denn sie waren umzingelt von Feuer. Zu dem Augenblick sagte Krishna zu den Kuhhirtenjungen und den Kühen, schließt die Augen zu. Macht die Augen zu. Und die Kuhhirtenjungen machten sofort die Augen zu, denn sie hatten großes Vertrauen in Krishna. Krishna sagte zu den Kuhhirtenjungen, mach die Augen zu, weil er etwas tun wollte, was seinen Freunden unter Umständen große Sorgen machen würden. Er wollte nämlich das Feuer verschlucken. Die Kuhhirtenjungen nun machten sofort die Augen zu, denn sie sahen das anders. Sie dachten, unser Pran Gopal, unser Krishna, er kann Mantras und er hat magische Fähigkeiten, um Feuer zu schlucken. Und diese Dinge werden normalerweise diskret ausgeführt. Da schaut man nicht so intensiv zu. Nicht? Wenn jemand zum Beispiel was zaubert, dann guckt man ein bisschen diskret weg, wenn man guckt ihm nicht direkt so in die Karten. Nicht? Unser Pran Gopal, unser Gopal, er kann Mantras und Tantras. Diese Dinge müssen in diskreter Stille ausgeübt werden. Und deswegen machten sie sofort die Augen zu. Und Krishna nahm dann das ganze Waldbrandfeuer in sich auf. Und jetzt kommt es, als die Kuhhirtenjungen die Augen wieder aufschlugen, sahen sie sich an einem anderen Platz in Vrindavan. Krishna hatte sie nämlich in Windeseile, weil er nicht wollte, dass die das ganze verbrannten Gräser sahen und so eine trostlose Landschaft, nicht? Hatte er seine Freunde unter den schattenspendenden Banyanbaum im Bandiravana Wald genommen, nicht? Bandiravan. Nicht? Vielleicht einige von uns waren schon mal im Schatten dieses Banyanbaums und haben dort gerastet. Und man rastet da so gut. Das ist ein absolut der Rastplatz in Vrindavan. Wenn ihr rasten wollt, nur da. Nicht? Also, die warten also da auf. In dem Schatten dieses Banyanbaumes und waren sehr, sehr froh. So, dieses Feuer repräsentiert ein bestimmtes Anatta. Dieses Feuer repräsentiert das Anatta des von Krishna Entferntseins. Den Angriff von so atheistischer Propaganda, wo wir einfach nicht von Krishna mit Krishna zusammen sind. Das wird durch diese Waldbrandfeuer repräsentiert. Wir werden so oft, wir mögen versucht werden, wie diese armen Kühe, die in den Wald gelaufen sind, von diesen materiellen anziehenden Sachen und finden uns dann umschlossen vom Feuer des materiellen Daseins. Da kann nur Krishna helfen, der uns von dieser Qual des materiellen Feuers einfach nimmt, wegführt. Wir müssen bei Krishna Zuflucht suchen. Also das Feuer repräsentiert auch manchmal böse Gefühle unter Vaishnavas oder verschiedenen Religionen, nicht? Und überhaupt Konflikt und so weiter. So diese ein Devotee muss sich hüten vor dem Feuer des materiellen Daseins. Entweder, dass er von Krishna weggebracht wird, also der atheistische Gedanken, Gefühle hat, oder einfach feindliche Gefühle gegenüber Vaishnavas empfindet. Krishna kann uns aus diesem Feuer des materiellen Daseins leicht herausbringen, wenn wir Gemeinschaft mit Devotees praktizieren, denn in dieser Gemeinschaft mit Devotees wird Krishna so schön manifestiert. Hare Krishna, das, was ich euch heute Abend erzählt habe, bewusst eine Geschichte erzählt für euch beide. Ihr hört, glaube ich, am liebsten Geschichten über Krishna, oder? Kann ich gut verstehen. Ja. So, Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen, die wir angesprochen haben? Ja, Parivadi Prabhu. Ja. Im alltäglichen Dasein. Wie sollen wir, Parivadi Prabhu fragt, wie sollen wir diesen Prozentsatz des Krishna-Katas im alltäglichen Dasein erhöhen? Sollen wir einfach das Krishna-Buch rausholen und jetzt, ja, hörst du mal zu und so weiter? Meistens finden wir, geht das nur unter bestimmten Vaishnavas. Die gibt es ganz wenig. Neulich habe ich mich mit Astarada Prabhu getroffen und wir haben sofort die Bücher rausgeholt. Da ging's. Das war ganz und gar natürlich. Aber mit anderen Vaishnavas kann man sprechen über, so wie Krishna gegenwärtig ist im Leben. Das war Krishnas Kontrolle, könnten wir zum Beispiel sagen. Oder irgendwie den Geist versuchen auf Krishna zu richten. Das ist, wir müssen auch sehen, dass wir mit Vaishnavas so eine Beziehung kriegen, dass wir über Krishna sprechen können. Nicht? Krishna, über Krishna zu sprechen, ist auch irgendwie etwas Vertrautes. Man kann es nicht so herbeizwingen. Nicht? Wenn man eine Vorlesung gibt, dann ist man in der guten Situation, dann kann man eigentlich sofort alles sagen, wenn man es irgendwie versucht, noch logisch zu verbinden, damit eben ein Gesamteindruck da ist und eine Konsistenz sichtbar wird. Aber wir können über Krishna sprechen oder auch über Dienst zu Krishna. Das hilft meistens, so ein bisschen reinzukommen in die Mut. Weil das ist meistens Service, was die Devotees tun, von womit sie sich befassen. Nicht? Ich könnte mir vorstellen, wenn du kommst, dann über deinen Service zu erzählen, ach ja, dann haben wir dies getan und das getan. Ich weiß noch, kam neulich in München an, ganz spät abends, und die Devotees hatten noch gewartet, bis ich kam. Und dann sind sie alle ins Zimmer gekommen und ich auch gedacht, ja, ich spreche jetzt über Krishna. Ich habe angefangen mit Devotional Service. Nicht? Man muss es ein bisschen üben. Es ist was Vertrautes, über Krishna zu sprechen. Das kann man nicht so Posaunen. Sehr nice Frage, weil die sehr praktisch ist. Irgendwie muss man mal sehen. Vielleicht fängt man an, wenn man überzeugt ist von diesem Punkt, mal über Krishna zu sprechen mit Devotees, die einem nahe sind. Also über Krishna nahe Dinge. Nicht? Und dann übt man sich so ein bisschen darin. Das Gute am Sannyas-Dasein. Du musst immer irgendwie Krishna in die, das ist deine spirituelle Rolle, ins Gespräch hineinzubringen. Sehr nice. Ich habe es noch vielleicht, die Sannyasis haben da ein bisschen guter in der Beziehung. Noch irgendwelche Fragen? Naraini? Ja. 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 Du hast völlig recht, also, aber ein Schüler, der nicht den spirituellen, die Anweisung des spirituellen Meisters befolgen möchte, ist eigentlich nicht ein Schüler, sondern hat sich davon getrennt, von seinem spirituellen Meister. Das ist er, manchmal weiß er, in unserer Bewegung wird das sehr, sehr schnell gehandhabt, die Annahme eines spirituellen Meisters, aber es ist eigentlich ist da die, manche sind eigentlich noch nicht reif dazu. Man versucht, sehr oft sehe ich, dass die Devotees wollen einen Guru annehmen als Freund, um nicht immer so den blöden Hermann da zu haben, nicht? Oder so. Nicht? Es ist wichtig, dass man schon die Anweisung des spirituellen Meisters befolgen will. Und wenn man diesen Wunsch nicht mehr aufbringt, ist eigentlich die Beziehung nur noch eine proforma Beziehung. Ja, wir Westler. Also wir hören aus den Schriften, was das eigentlich bedeutet, diese Beziehung. Da gibt es einen unglaublichen Fall, der immer wieder, der zitiert wird, der so Sisigonitai Hijai, der so schockierend in gewisser Weise ist. Da kommt dieser Fall, da ist Yamadagni im Wald und seine Frau Renuka geht und verliebt sich auf dem Weg, beim Baden, in einen unglaublich schönen Halbgott, Devata. Und kommt jetzt zurück und sie bringt das Wasser, was für das Yagya absolut nötig ist, viel zu spät. Und Yamadagni konnte das Yagya nicht machen und er schaut seine Frau in die Augen und sieht, da ist nur Lust in den Augen. Und jetzt wird es sehr intensiv. Jetzt werden einige von euch nicht mehr die Welt verstehen, aber das macht nichts. Das muss vorkommen im spirituellen Leben, sodass man aufs Neue wachgerüttelt wird. In dem Augenblick sagt Yamadagni zu Parushuram, seinem Sohn, töte deine Mutter. Oh. Parushuram nimmt, ohne sich zu überlegen, was er tut, das Beil und köpft seine Mutter. Und so wie das geschieht, spricht Yamadagni die Mantren. Der Kopf ist wieder ist wieder dran. Sie lebt und ist befreit von dieser Lust. Nun, ich möchte hier sehr, sehr betonen, unser Parivadi schreibt gerade die Antworten auf die Fragen der Enquete-Kommission und wird sich wahrscheinlich überlegen, ob er diese Geschichte mit reinnimmt. Und Spaß muss sein. Es geht hier nicht darum, die Mutter zu töten. Yamadagni hat seine Frau von Lust befreien wollen und hat Renuka hatte das auch vergessen. Alle vergaßen das sofort durch die Kraft des Weisen. Er hatte diesen Weg gewählt, einen durchaus, sagen wir mal, dramatischen Weg. Nicht? Es ist nicht zum Imitieren für uns Sterbliche gedacht. Aber in dieser Beziehung wird plötzlich klar, wie damals der spirituelle Meister befeucht wurde. Der spirituelle Meister tut uns den Weg aufzeigen, einen Weg, der uns aus der Welt des Todes in die Welt des ewigen Lebens bringt. Nicht? Und das ist das Wichtigste. Ramachandra nahm seinen spirituellen Meister als einen seiner Gurus an und als der ihm sagte, am Tage der Krönung, stellt euch das mal vor, geh für 14 Jahre in die Verbannung. Gab es für ihn überhaupt keine Frage, das nicht zu tun. Sein Vater verstarb dann und sein Bruder, der also statt Ramachandra die Königskrone übernehmen sollte. Sein Bruder kam dann in den Wald und sagte zu Rama, Rama, ich gehe in den Wald für dich. Bharata war das. Geh du auf den Thron. Nein, sagte Rama, wir müssen den Anweisungen unserer Gurus folgen. Und der Vater ist einer. Was können wir für einen Nutzen kriegen, wenn wir nicht den Anweisungen unseres Gurus folgen? Das war die Sicht. Nicht? So ein Schüler müsste folgen. Was ist, wenn der Schüler zu schwach ist, zu folgen? Das kommt vor. Ich glaube, wir alle, die wir Schüler sind, wissen das, dass man manchmal, so schwierig, wenn der Geist, die Intelligenz, die Sinne, die Erziehung, die Bedingtheit, die Psyche, die Eindrücke aus dem jetzigen und dem vorangegangenen Leben alle sagen, diese Richtung, bitteschön, und die Anweisung sagt, in diese Richtung, dann sollte man hingehen zu dem Spiritual Meister sein. Könntest du mir bitte helfen? Aber nicht so, mach du doch selber. Nicht, sondern mit dem Wunsch, das zu tun. So ist das eigentlich gemeint. So, deswegen, für solch einen Devotee, kann der spirituelle Meister auch die Verantwortung übernehmen. Nicht? Weil sich solch ein Devotee von ihm abhängig macht. Und dann wird für solch einen Devotee wird der Weg zurück nach Hause die Sache des spirituellen Meisters. Nun ist das Interessante, du kannst eben nur durch einen Diener von Krishna zurück nach Hause, zurück zu Krishna gebracht werden. Deswegen von allen Krisen, die es im spirituellen Leben gibt, ist die Krise, wo wir kein Vertrauen in unseren spirituellen Meister haben, die schwierigste, nicht? Die schwerste. Da müssen wir beten zu Krishna, dass das nie geschieht. Und wenn es geschehen ist, müssen wir beten zu Krishna, dass wir von dieser Krise befreit werden. So, für solch einen Schüler ist es sicherlich die Aufgabe, bei solchem Schüler ist es die Sache des Kapitäns. Das, was ich vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, wann die Tage gehen wieder so schnell vorbei, gesagt habe, bezieht sich also auf so eine Beziehung. Und es bezieht sich auch darauf, dass ein spiritueller Meister sollte nicht zu viele Schüler annehmen. Er sollte nicht Schüler annehmen, die seiner Unterweisung nicht folgen wollen, nur um lukrativ sozusagen dabei wegzukommen. Das wird hier richtig erklärt in dem siebten Kanto. Kannst du jetzt leider nicht finden. Da wird warte mal. Vielleicht habe ich es jetzt gerade. No, das würde zu lange dauern, glaube ich, bis ich es finde. Da wird also gesagt, ein Sannyasi sollte nicht Schüler annehmen, die nur weltlichen Reichtum besitzen und dass er dann abhängig von ihnen wird und nicht mehr sagen kann, was sozusagen Sache ist. Nicht?
Du guckst so ernsthaft nach rein. Die Sache ist mit diesem Beispiel, was sehr schockierend ist, nicht? Also das sitzt so richtig und man weiß nicht, ob man rechtzeitig einschlafen wird, wenn man dieses Beispiel sich nochmal überlegt, nicht? Und das, was damit verbunden ist. Aber ich wollte nur sagen, also ein Schüler feucht normalerweise. Das ist in dieser Beziehung da. Aber im Kali-Yuga gibt es auch Kali-Yuga-Schüler, das muss man auch sagen. Ach. Ich weiß deinen Namen, nicht sagen. Florian! Ja. Ja. Ja, war man natürlich. Ja. Und hat sein Guru sogar zurückgewiesen. Ja, weil sein Guru eine gefallen war. Der war gefallen, das ist alles Beispiel, es ist eine sehr ernsthafte Sache, der Schüler sollte einen gefallenen Guru zurückweisen. Und nicht, ist dem nicht mehr weisungsgebunden. Da gibt es schon dieses Regularium, es ist ja nicht absolut blinde Folgen einer Autorität, die muss auch eine Autorität sein im spirituellen Leben. Ja, ja, das wird so gesagt. Deswegen wird Bali Maharaj gepriesen, weil ihm Krishna die Hauptsache war. Das ist ein guter Punkt, der gleicht das so ein bisschen aus, diese Sache. Also Parushurams Tat sollte gesehen werden, wie die Tat eines Friseurs, der störende Haare wegschneidet. In dem Rahmen nur kann sie verstehen werden. Nicht? Das war ein Entfernen, aber der Punkt bleibt bestehen, dies folgende seiner spirituellen Autorität. Nicht? Parushuram ist eine Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also Yamadagni, das kann nicht nur eine aufbrausen, dass er seine Gefühle nicht in Kontrolle hat. Es kann nicht so sein. Es kann auch nicht sein, dass er von kleinlicher Eitelkeit, vom Besitz ergreifender Dominanz über die Frau oder männlichen Balzverhalten gegenüber seiner Frau da schuldig war. Das kann nicht so sein. Das hätte Parushuram das identifiziert und ihn dann zurückgewiesen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nein, danke, das reicht uns für heute. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.